SBS in deutscher Sprache.
Herzlich willkommen zu Im Gespräch mit mir, Trudi Latour. Im zweiten Teil unseres Programms mit Dr. Kerstin Braun, der deutschen Anwältin und Dozentin an der School of Law and Justice an der University of Southern Queensland, sprechen wir heute über zwei deutsche Rechtsfälle, die internationale Aufmerksamkeit erregt haben. Das Unglück bei der Love Parade in Duisburg 2010 und den NSU-Prozess gegen Beate Zschäpe. Bei der Katastrophe der Love Parade-Veranstaltung in Duisburg 2010 kamen 21 Menschen ums Leben, 541 wurden schwer verletzt und mindestens 6 Überlebende der Katastrophe haben aufgrund der andauernden seelischen Belastungen Suizid begangen. Beate Zschäpe war eine deutsche Rechtsextremistin, die am 11. Juli 2018 als Mittäterin an der Ermordung von 10 Menschen und anderen Taten vom Oberlandesgericht München zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Wie Dr. Kerstin Braun erklärt, war die Einbeziehung von Nebenklägern in beiden Fällen von großer Bedeutung. Und das ist ja etwas außergewöhnlich für uns hier in Australien. In der letzten Woche sprachen wir generell über die Unterschiede zwischen unseren Rechtssystemen, also dem deutschen und dem australischen. Und dabei ging es unter anderem um diesen Punkt, das Recht der Opfer im Prozess auf diese Art mitzuwirken. Ist dann der Fall Love Parade Duisburg, wo es so viele Tote gab, auch dafür ein gutes Beispiel?
Genau, also da waren ja, sagen wir, 21 Tote und über 650 Verletzte. Soll ich vielleicht noch mal kurz den Hintergrund von dem Fall?
Ja, bitte, das würde mich sehr freuen, wenn Sie das etwas zusammenfassen könnten. Das hat sich ja so lange hingezogen, dieser Fall.
Genau, also die Love Parade ist ja ein Techno-Festival oder war ein Techno-Festival, das ursprünglich mal in Berlin stattfand und dann im ganzen Ruhrgebiet. Und 2010 fand die Love Parade dann in Duisburg statt, wo es dann zu dem Duisburger Love Parade-Unglück kam. Und das war eine Folge davon, dass die Love Parade an einen neuen Ort verlegt wurde, außerhalb der Stadt. Und der Eingang sehr eng war zu diesem Gelände und Leute von öffentlichen Verkehrsmitteln durch ein System von Tunneln und Unterführungen zu diesem Eingang mussten. Und das führte dann zu einer Engstelle und durch die großen Besucherströme und den fehlenden Platz kam es also zu einem Gedränge unter den Besuchern und das führte dann zu den 21 Toten und über 650 Verletzten, dieser fehlende Platz und dieses Gedränge.
Es hört sich irgendwie ein bisschen dumm an, dass sie das so gemacht haben, finde ich, wenn die so viele Leute erwarten. Deshalb sind ja auch dann Leute von der Stadt angeklagt worden für diese Planung, nicht wahr?
Genau, richtig. Also es kam dann zu einer Hauptverhandlung. Da hatten wir insgesamt ursprünglich 10 Angeklagte, also 6 Mitarbeiter der Stadt Duisburg, aber auch 4 des privaten Veranstalters von dieser Love Parade. Und das Verfahren begann im Dezember 2017. Und aufgrund der riesigen Dimension dieses Verfahrens musste man einen Raum in den Düsseldorfer Messehallen anbieten.
Weil die ganzen Nebenkläger und deren Eltern und deren Rechtsanwälte auch mit dabei waren?
Genau, richtig. Das führte dann dazu, dass diese Halle, die gemietet wurde, so ungefähr 320 Personen aufnehmen konnte und pro Verhandlungstag ungefähr 14.000 Euro kostete.
Wow.
Genau, weil es gab 60 Nebenkläger, das waren teilweise die Angehörigen von den Opfern, aber auch 27 Opfer selbst, die dann als Nebenkläger sich dem Verfahren angeschlossen haben, plus ihre Anwälte und die 10 Angeklagten plus deren Anwälte.
Und die durften dann auch alle etwas dazu sagen. Haben die das wahrgenommen, diese Möglichkeit, die Nebenkläger?
Also in diesem Verfahren war besonders problematisch, wie Sie schon gesagt haben, die Nebenkläger haben ja auch das Recht, was zu sagen und teilzunehmen. Und was da besonders kontrovers war in diesem Verfahren, dass im September 2018 Oh, da waren schon gut 100 Verhandlungstage oder so ins Land gegangen. Und dann gab es erste Andeutung, dass möglicherweise das Verfahren eingestellt werden sollte. Einige Nebenkläger waren damit also nicht einverstanden, weil das ja dann auch deren Beteiligung beendet hätte. Und im September dann gab es einen eher unkonventionellen Weg. Dann haben die Nebenkläger mit ihren Anwälten also einen Brief geschrieben an den Justizminister in Nordrhein-Westfalen und haben gesagt, ob dieser bitte den Staatsanwalt in dem Verfahren anweisen könnte, den Fall nicht einzustellen, weil die sich gegen eine Einstellung ausgesprochen haben. Und der Justizminister hat das also, dieses Gesuchen der Nebenkläger, abgelehnt. Und dann kam es auch so, wie schon angedeutet wurde, also im Februar wurde das Verfahren eingestellt gegen 7 Angeklagte. Den anderen wurde auch ein Vorschlag gemacht, aber die haben das abgelehnt. Und das Verfahren geht jetzt gegen 3 Angeklagte nur noch weiter. Und das hat automatisch zur Folge, dass einige Nebenkläger auch automatisch dann ausgeschieden sind, da bestimmte Angeklagte auch nicht mehr im Verfahren weitermachen, sondern das Verfahren gegen die eingestellt wurden.
Und war das, weil gesagt wurde, dass die eigentlich nicht die Autorität hatten, sowas zu entscheiden? Oder was war das für eine Begründung?
Genau, richtig. Also die Nebenkläger, die dürfen dabei sein in dieser Verhandlung und die Diskussion um die Einstellung, das wird entschieden zwischen dem Gericht, der Staatsanwaltschaft und dem Angeklagten oder den Vertretern des Angeklagten. Und die Nebenkläger können zwar dabei sein, aber auch wenn die sich gegen diese Einstellung aussprechen, hat das also überhaupt keine rechtlichen Folgen. Das heißt, auch wenn die wünschen, dass nicht eingestellt wird, kann diese Einstellung trotzdem noch zwischen den anderen Parteien verhandelt werden. Und die Einstellung wurde nicht von allen positiv aufgenommen. Also in den Medien hat ein Vater eines spanischen Opfers gesagt, diese Einstellung sieht er wie den zweiten Tod seiner Tochter. Und andere Eltern sprachen auch von einem Schlag ins Gesicht für die Opfer, dass jetzt diese Einstellung gemacht wurde.
Ja, wie nützlich ist denn das dann überhaupt, wenn man als Nebenkläger dann im Endeffekt doch keine Möglichkeit hat, richtig einzugreifen?
Ja, das ist ein interessanter Punkt, von dem Standpunkt, dass wir eben gerade darüber gesprochen haben, dass Nebenkläger weitreichende Rechte haben, Fragen stellen können, Vorträge machen können und oftmals behandelt werden wie ein zweiter Staatsanwalt. Und dann gerade jetzt in diesem Fall, in dieser besonderen Konstellation, haben die dann auf einmal kein Mitwirkungsrecht mehr. Interessant von der Perspektive, dass man sagt, warum hört gerade hier diese starke Rolle dann auf? Also das ist eine sehr interessante Frage.
Ja, vielleicht wird sich das auch noch ändern, denn es ist ja eigentlich eine Entwicklung in Richtung mehr Nebenkläger zuzulassen in mehr Verhandlungen. Verstehe ich das richtig?
Genau, also der Trend über die letzten 30 Jahre oder so ging auf alle Fälle dazu, dass man die Opferbeteiligung erweitert hat. Auch was wir eben schon kurz angesprochen haben, dass sich jetzt die Kategorien von Opfern, die mitmachen dürfen, erweitert haben, von bestimmten Delikten nur, möglicherweise alle, wenn ein Antrag gestellt wird. Genau, also da sieht man schon, dass diese Aktivbeteiligungsrechte vom Gesetzgeber erweitert worden sind.
Es gab noch ein ganz wichtiges Beispiel, der Fall von der NSU und Beate Zschäpe, die ja zu lebenslanger Haft verurteilt wurde nach vielen Jahren. Und ich verstehe, dort haben auch Nebenkläger, also Opfer, mit teilnehmen können. Und das haben Sie auch in Ihrem Buch ausführlich erläutert. Können Sie uns darüber noch etwas sagen?
Genau, also der NSU-Prozess wird ja auch oft als NSU-Mordserie besprochen. Insgesamt gab es 10 Morde, es gab auch andere Straftaten, wie zum Beispiel Brandstiftung, alles im Zeitraum zwischen 2000 und 2007. Und die meisten Opfer waren Kleinunternehmer, also zum Beispiel Gemüsehändler oder Döner-Kebab-Standbetreiber. Und die meisten Opfer waren auch mit Migrationshintergrund. Beate Zschäpe hat sich also selbst der Polizei gestellt im Jahr 2011. Und angeklagt wurde sie dann 2012 noch mit 4 anderen Mittätern. Und diese Ermittlungsarbeit führte also auch zu Kritik an der Ermittlungsarbeit. Vor allem, dass nicht festgestellt wurde, dass also eine rechte Terrororganisation involviert war und wieder der Zusammenhang war. Die Ermittlungen, die bezogen sich nämlich auch größtenteils auf die Opfer selbst und deren Familien und wurden in diesem Rahmen ausgeführt. Und das führte dann schon dazu, dass die Presse von Dönermorden sprach. im Endeffekt hat das dann auch Fragen zugelassen, vor allem bei den Nebenklägern über institutionalisierten Rassismus in Behörden, in diesem Fall insbesondere in Ermittlungsbehörden.
Beate Zschäpe hat ja versucht, sich da rauszureden. Erstmal hat sie gar nichts gesagt, soweit ich das richtig verstanden habe. Und dann hat sie versucht, das so darzustellen, als ob es nichts mit Neonazis zu tun hätte.
Genau, und was die Nebenkläger dann in dem Zusammenhang gemacht haben oder die Anwälte der Nebenkläger, die hatten dann ja auch das Recht, diese Schlussverträge zu halten. Und die Schlussverträge allein, weil wir so viele Nebenkläger hatten, also wenn man sich kurz anguckt, die Dimension des Verfahrens, insgesamt 5 Angeklagte mit 14 Anwälten, 95 Nebenkläger mit 60 Anwälten und vernommen wurden über 600 Zeugen. Das führte dann dazu, allein aufgrund der großen Menge von Nebenklägern und Anwälten, dass allein 19 Verhandlungstage darauf verwandt wurden, diese Schlussvorträge der Nebenkläger zu hören.
Aha.
Und diese Beteiligung von einer rechten Terrororganisation war dann teilweise auch Bestandteil dieser Schlussvorträge, dieser Plädoyers. Also da waren sich die Anwälte gar nicht einig, was ist zugelassen in diesen Schlussvorträgen. Manche waren der Ansicht, es soll ausschließlich darum gehen, dass man den Prozess kommentiert und die Schuld und so weiter. Und andere sahen es eher so als Möglichkeit, auch Punkte wie Rassismus aufzuwerfen, über die Probleme bei den Ermittlungen zu sprechen. Und viele äußerten dann auch Kritik an den Ermittlern der Bundesanwaltschaft und auch dem Gericht und haben dann auch kommentiert, warum sie das Vorgehen der Polizei jetzt speziell in diesem Fall als fehlerhaft und manche auch als rassistisch einstuften.
Ja, und das wäre ansonsten nicht so zutage gekommen, nehme ich an, diese Ansichten.
Genau, das wäre sonst vielleicht nicht in dem Rahmen, vor allem auch in dem Zeitrahmen 19 Tage besprochen worden. Und das führte auch, wie man sich vorstellen kann, dann natürlich die Verteidiger der Angeklagten waren darüber dann weniger erfreut und haben dann kommentiert, dass sie sowas eher als politische Reden ansehen, aber jetzt nicht Schlussvorträge im eigentlichen Sinne.
Naja, es waren politische Taten und dem wollten sie ausweichen, ne?
Ja.
Hat das denn wohl jetzt in der Zukunft vielleicht Auswirkungen, diese lange Verhandlung über Terrorismus und Rechtsradikale, wie man das in Deutschland angeht? Oder wird das nicht irgendwelche weiteren Folgen haben?
Meinen Sie jetzt speziell mit der Nebenklage in diesem großen Verfahren?
Nee, ich meine überhaupt, dass das jetzt so mehr zu Wort gekommen ist und diskutiert wurde durch die Nebenkläger, ob es institutionalisierten Rassismus gibt oder ob die Gerichte und auch die Polizei, nehme ich an, das unter diesem Gesichtspunkt auch behandeln. Ist das in Zukunft vielleicht dann anders?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Vielleicht hat es dazu beigetragen, dass man da nochmal ganz genau schaut, wie ist die Situation in den Behörden. Also wie das in Zukunft dann weiter verläuft, das
ist eine ständige Entwicklung.
Genau.
Sie hörten den zweiten Teil meines Gesprächs mit Dr. Kerstin Braun, Senior Lecturer an der School of Law and Justice an der University of Southern Queensland. Sie hat ein Buch herausgebracht, in dem sie die Rechte der Opfer von Verbrechen in mehreren Ländern untersucht. Es hat den Titel Victim Participation Rights – Variations Across Criminal Justice Systems.
Kommentieren Sie unsere Inhalte. Liken Sie uns auf facebook.com/sbsgerman.